Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Geistzeit. Hallo Andi.
Hi Thorsten, ich bin sehr gespannt auf diese weihnachtliche Folge, die wir heute geplant haben.
Genau, das haben wir vor. Wir werden den Geist der Weihnacht wirken und wehen lassen unter uns. Wenn wir jetzt sagen, worüber wir reden, wird der eine oder andere vielleicht auch so eine kleine Erbauungsdämpfung erfahren, weil es klingt jetzt erstmal gar nicht so feierlich. Wir reden über das nizänische Bekenntnis vor 1700 Jahren. Nizäa, was geschah vor 1700 Jahren mit Gott? So fragen wir. Was sind für eine komische Frage. Wie kommen wir darauf?
Ja, 325 nach Christus. Das Ding feiert 2025, 1700-jähriges Jubiläum. Und wir wollen ein bisschen dem nachgehen, weil damals geschah etwas revolutionär Neues mit Gott. Gott wurde in einer, bis dahin so noch nicht dagewesenen Weise gedacht und dann auch noch kollektiv von der gesamten Kirche, so wie man sie damals gekannt hat. Und das finden wir eine total spannende Geschichte. Wir versuchen also, 1700 Jahre zurückzugehen, machen gleichzeitig dann nochmal einen Sprung zurück zu Weihnachten und kommen wieder am Ende unseres Podcasts an in die Gegenwart und fragen uns, was ist jetzt die Bedeutsamkeit, was ist die Relevanz von dem, was damals die alte Kirche sich ausgedacht und erfunden hat im Hinblick auf Gott.
Ja, und das ist so einschneidend. Also ich habe auch schon viel studiert in meinem Leben und so, ne? Aber jetzt hier bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, was für ein Riesending das war. Es ist nicht nur so ein Bekenntnis unter ganz vielen. Es ist das Bekenntnis. Es ist die Mutter aller Bekenntnisse. Es gibt davor keins. So, es gibt nichts Vergleichbares. Alle christlichen Bekenntnisse, die je entwickelt worden sind, sind letztlich von diesem einen abhängig, auch abhängig von der Idee, das Christentum bekenntnisförmig zu verfassen. Das ist auch ein Ausstieg aus der Religionsgeschichte, wie man sie kannte. Das Judentum hat sowas nicht. Im Islam gibt es sowas nicht. Alle anderen Religionen haben nie versucht zu definieren, durchzudeklinieren. Das glauben wir. Das ist ein Einschnitt in der Religionsgeschichte. Es verändert die Christentumsgeschichte für immer und das recht radikal. Und da lohnt es wirklich mal drüber nachzudenken.
Unbedingt. Und wir haben jetzt schon mehrmals das Wort Bekenntnis, Glaubensbekenntnis in den Mund genommen. Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir da ganz kurz mal drauf eingehen. Mir ist wichtig, das ein wenig wegzuholen von einer zu stark intellektuellen Fassung Glaubensbekenntnis. Ich denke, wenn man heute so hört, Bekenntnisse des Glaubens, wir kennen das apostolische Glaubensbekenntnis, dass wir vielleicht etwas zu schnell so dabei sind, was glaubt man da alles, was hat man da alles für Ideen von Jungfrauengeburt über Pontius Pilatus bis hin zu auferweckt von den Toten und hast du nicht gesehen, kann man das überhaupt noch glauben und so weiter. Ich würde es erstmal gerne wegholen, weil ein Bekenntnis, das ist ein personaler Akt, es ist ein Akt des Glaubens. Und vielleicht kann man das so machen, wenn man jetzt, sagen wir mal, dass diese klassische Form nimmt, wo man ja sagt, wir glauben an Gott, der ist der Schöpfer Himmels und der Erde, an Jesus und was hat der gemacht und dann der Heilige Geist und was ist das jetzt mit Kirche und so, dann im Bekenntnis macht man ernst damit und sagt, ich nehme das für mich in Anspruch. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, dass man sozusagen auf die Idee kommt und sagt, hey, ich erkenne, da ist ein Gott, der sich in einer überragenden Weise zu uns als Menschheit, zu seiner Schöpfung bekannt hat. Der hat sich verbündet und wir erzählen sozusagen im Glaubensbekenntnis ein wenig nach, was hat er da alles gemacht, was glauben wir da? Und es geht jetzt mal nicht in erster Linie um die Details und kann man das heute noch so glauben, ja oder nein, sondern es geht erstmal darum, zu sagen, dieser Gott hat sich zu uns bekannt und wir bekennen uns jetzt zu ihm zurück. Wir gehören ihm, wir unterstellen uns ihm auch in einer sehr heilsamen, in einer sehr befreienden Weise. Für mich bedeutet Bekenntnis auch immer, jetzt auch in der Auseinandersetzung mit Nizäa, also mein Glaube, meine Überzeugung, meine Erkenntnisse, die ich ja persönlich habe, das ist schon maßgebend für mich, ne? Also niemand kann ja für mich glauben. Und trotzdem tut's mir gut zu sehen, meine Güte, was kann man sonst noch glauben? Und wie groß ist die Welt des Glaubens? Und das, deswegen finde ich auch immer so, Bekenntnis kann die Funktion haben, den einzelnen Gläubigen, die einzelne Gläubige so vor Verkümmerung und Kleinglaube zu bewahren. Und deswegen glaube ich, kann man Bekenntnis, Glaubensbekenntnis und auch die individuelle Glaubensfreiheit oder Glaubensbefreiung, das hängt zunächst mal sehr positiv miteinander zusammen. Aber natürlich muss man auch sagen, mit Bekenntnissen kannst du auch einen Haufen Unfug machen und kannst Zwang und Macht ausüben.
Ja, ja, das würde ich beides betonen. Also zum einen, christlicher Glaube war immer bekennender Glaube. Die allerältesten Dinge haben damit zu tun, wenn du in deinem Herzen glaubst und bekennst, dass Jesus der Herr ist. So das Bekenntnis, Jesus ist auferstanden, Jesus ist der Herr, dass das von Anfang an. So, und was wir im 4. Jahrhundert dann sehen, finde ich, ist schon eine Art Eskalation des Ganzen. Es wird eine Lehre festgeschrieben, so, und der Hauptzweck ist ja irgendwie schon, darfst du deinen Job behalten oder nicht? Darfst du öffentlich dafür reden oder nicht? Bist du drin oder draußen? Ja. Wirst du gelobt oder wirst du verfolgt? So, und das ist ein Kontinuum, so vom persönlichen Akt des Bekennens, ohne den es keinen christlichen Glauben gibt. Und wenn jemand sagt, nö, ich lehne das ab, mein christlicher Glaube ist undogmatisch, hast du was bekannt? Hast du auch was bekannt? So, das ist ja auch eine Festlegung, dass du es nicht festlegen willst oder kannst. Du kannst es gar nicht denken, Christin zu sein, ohne etwas zu bekennen. So, und hier haben wir nun aber den Typus, das als gemeinsames Bekenntnis so zu verfassen, dass es Verbindlichkeit einfordert. So, wir hatten ich hatte biografisch Grund, darüber immer wieder mal nachzudenken, weil in der Schweiz haben wir den Sonderfall bekenntnisfreier Kirchen. Die waren ja mal extrem bekenntnisgegründet hier. Erstes helvetisches, zweites helvetisches Bekenntnis, viele Bekenntnisse. Im 19. Jahrhundert gab Streit und so. Am Ende haben sie gesagt, wir schaffen das ab. Kein Bekenntniszwang mehr, keine Ordination auf ein Bekenntnis. Jede Pfarrperson ist ermächtigt, auf Grundlage der Bibel den eigenen Glauben zu bekennen, so wie man es verantworten kann nach guter theologischer Ausbildung. Das ist weltweit ist ein bisschen strange. Naja, so strange auch nicht. Die meisten Freikirchen haben ja auch kein Bekenntnis. Ja. Die reden viel vom Bekenntnis. Sie haben gar keins. Sie haben solche verbindlichen Dinge gar nicht. Ich glaube, Viva-Kirche, Grishona hat sowas auch nie fixiert, oder? Oder haben die sowas inzwischen?
Nee.
Eigentlich nicht. Ne?
Man beruft sich immer auf ja. Das, was vorher war. Ne?
Ja, also insofern völlig verrückt ist das auch nicht. Aber ich musste erst mal drüber nachdenken. Für mich waren in meiner theologisch-christlichen Jugend, die in meinen 20ern stattfanden, Bekenntnisse ein Riesending. Ich war so der Typus verunsicherter junger Mensch und so. Und für mich war etwas zum Anlehnen, etwas Fixes, so Texte, die sagen, das ist das Wesen des Christentums, das ist der Sinn der ganzen Bibel, auf diese Worte kannst du schwören. Ich habe da mich wahnsinnig reingekniet, viele Bekenntnisse, ich habe alle Bücher da gesammelt, durchgearbeitet. Ich habe mit der Zeit gemerkt, man kann sich da auch viel vormachen, man kann sich zu Bekenntnissen bekennen, deren Inhalt man kaum versteht. Ein bisschen schwierig. So. Und insofern habe ich da auch meine eigene Reise, die Bekenntnis positiv ist im weiteren Sinne, aber nicht mehr Bekenntnis besessen oder fixiert. Wir werden uns heute anschauen, was Vor- und Nachteile solcher Bekenntnisse sind.
Ja, bin ziemlich neugierig auch, habe den Eindruck, unsere Folge birgt einiges an offenen Diskussionen und könnte auch hoffentlich Anlass geben zu weiteren Gesprächen. Mir fiel auf, ich habe mich auch in meinen Dogmatikvorlesungen eigentlich viel zu wenig mit Nicäa an sich beschäftigt. Ich habe immer stark auf das Endprodukt geguckt, weil, das kann jetzt schon gesagt werden, Nicäa 325 kam in gewisser Weise sozusagen zu einem weiteren oder zu einem Endprodukt, zu einem Abschluss, dann ungefähr, keine Ahnung, 50 Jahre später, ne, in Konstantinopel. Für alle, die das mal üben wollen, ein kleiner Zungenbrecher übrigens, das Nicänum Constantinopolitanum. Ne? Also wenn du das sauber hinkriegst, so wie ich jetzt, dann hast du es schon oft genug geübt und gelesen. Das wird uns aber jetzt nicht unbedingt beschäftigen, wollen wir nicht machen. Mir fiel nur auf, oh, ich bin zu schnell über dieses Konzil von Nicäa und was ist da eigentlich genau passiert, was waren die Umstände, was war das Revolutionäre. Bin ich bisher auch zu schnell weggegangen? durchgegangen und hoffe, dass ich da noch einiges nachholen kann, heute hier zusammen mit dir. Was denkst du, wollen wir direkt einsteigen in die Geschichte oder wollen wir die theologische Problemlage mal abstecken? Wir könnten beide Wege einschlagen.
Ja, ein bisschen die Frage, was mussten die da klären, das kann man machen.
Okay. So,
da geben wir mal einen kleinen Überblick, ne, ja. Was hat sich da aufgebaut und so. Man könnte ja auch sagen, wieso, in der Bibel steht doch alles glasklar, aber was soll man da jetzt irgendwie streiten oder so? Nee, da gab es schon Grund.
Ja, ich habe von Gregor von Nyssa. Gregor von Nyssa, das ist einer der großen Theologen, man nennt die Kappadokia. Und die haben eben in der Zeit zwischen dem Glaubensbekenntnis von Nicäa und dem, was dann in Konstantinopel noch weitergeführt wurde, haben die Bahnbrechendes geleistet. Und er schreibt aus dem Jahr 383 in Konstantinopel ist er und er schreibt einen Brief. Und ich nehme uns jetzt mal mit hinein in dieses strange world damals. Also Gregor schreibt, alles in der Stadt ist voll von solchen, die über die unbegreiflichen Dinge dogmatisieren. Die Straßen, die Märkte, die Kleidertrödler, die an den Wechseltischen Sitzenden, die mit Esswaren Handelnden. Wenn du einen fragst, wie viel Obolen es beträgt, dogmatisiert er dir etwas über gezeugt sein und ungezeugt sein. Wenn du nach dem Preis des Brotes fragst, antwortet er dir, der Vater ist größer als der Sohn und der Sohn ist dem Vater subordiniert. Wenn du fragst, ist das Bad schon fertig, antwortet er dir, der Sohn Gottes ist aus nichts geschaffen. Thorsten, was ist da los? Ja, es ist 50 Jahre nach diesem Konzil von Nicäa, über das wir jetzt heute sprechen. Und man hat den Eindruck, die trinitarischen Diskussionen sind da irgendwie im vollen Gange. Das scheint Stadtgespräch gewesen zu sein.
Ja, das war die Entwicklung und jeder merkt ja, es ist eine völlig andere Welt als heute. Die meisten Menschen sind extrem zurückhaltend, über Glauben zu reden und so. Es wurde im 4. Jahrhundert eine ungeheuer öffentliche Angelegenheit, liegt natürlich daran, christlicher Glaube am Anfang des 4. Jahrhunderts eine große Verfolgung. So, dann wird es erst erlaubte Religion, dann privilegierte Religion, dann Reichsreligion, alles innerhalb des 4. Jahrhunderts. Also alle mussten sich damit beschäftigen. So, alle hatten noch irgendwie Erinnerung, viele Religionen und Juden kennt man ja auch irgendwie. Und da gibt es alles Mögliche, was aus dem Osten kommt, Isis und Osiris und Manichäer und natürlich die großen römischen Religion und griechischen und kleinasiatischen, so, und dieser Christengott, so, und es gab eigentlich in der Antike so eine gewisse Logik, dass man sagte, naja, jedes Volk hat seine Religion, dahinter steckt die eine große göttliche Wirklichkeit, das kann man ineinander übersetzen. Die Griechen sagen zu unserem Jupiter Zeus, sagten die Römer, die Griechen sagten umgekehrt. Man kam da eigentlich mit klar. So, und dass da auf einmal eine Religion auftritt, die sagt, wir glauben an den einen Gott. Das war schon mal ein bisschen skandalös oder so. Und da musste man damit irgendwie umgehen. Und die gehörten irgendwann aber auch dazu, dass es diese Übergangszeit und man musste sich darüber verständigen. So, man musste sich zuordnen für Christinnen und Christen zum Judentum. Glauben wir an denselben einen Gott? Man musste sich zuordnen zu dem, was Philosophen über Gott sagten. Man musste sich zu den anderen Göttern und Kulten zuordnen. Und das war Fragen über Fragen über Fragen, auf die sehr gewichtig waren.
Ja, wir vertiefen das ganz kurz mal. Der jüdische Monotheismus, die ersten Christen übernehmen den jüdischen Monotheismus, also den Gedanken, den wir ja mit Konrad Schmid in einer der letzten Folgen hier wunderbar auch ausgeführt haben, wie ist dieser Monotheismus, der Glaube, dass es einen Gott gibt, der wirklich über die ganze Welt auch ja herrscht und sie bestimmt und sie geschaffen hat. Das wird übernommen. Gott ist der Schöpfer der Welt. Er ist der gütige Vater aller Menschen. Jetzt machen die ersten Christen aber die Erfahrung, dass dieser Gott ihnen und allen Menschen in einer besonderen Weise nahegekommen ist durch Jesus Christus. Die sagen also, Gott definiert sich in Jesus als Liebe und diese Liebe ist bereit, alles für die Menschen zu geben. Und diese Liebe bleibt aber den Menschen nicht einfach äußerlich so, sondern Sie gehen dann von einer Erfahrung aus und sagen, im Heiligen Geist ist diese Liebe Gottes so in uns hinein ausgegossen, in uns gekommen. Das ist wie eine Instanz, die uns der Liebe Gottes so vergewissert, dass wir sagen können und glauben können, wir sind Gottes Kinder, wir sind Gottes geliebte Kinder, wir haben diese Art von Beziehung, er hat mich geschaffen, er hat mich erlöst und er wird mich vollenden. Und gegenüber dem Judentum betonen jetzt eben die frühen Christen diesen Jesus Christus stärker und sie betonen den Heiligen Geist stärker. Sie sagen, da haben wir es mit Gott zu tun und jetzt stehen sie vor der riesigen Herausforderung. Ja, was ist jetzt mit dieser Dreiheit? Sind das jetzt am Ende sogar drei Götter? Dann verliert man den jüdischen Glauben an den einen Gott. Oder sind das lediglich irgendwelche Wirkungsweisen, Erscheinungsweisen, Erfahrungsweisen des einen Gottes? Aber dann verliert man etwas, was für die damals auch wichtig war. Die waren nämlich zutiefst davon überzeugt, nee, nur Gott kann wirklich erlösen. Nur von Gott kann wirklich Hoffnung herkommen. Alles andere wäre so eine uns überfordernde Selbsterlösung. Und deshalb hing für die irgendwie alles daran, dass sie es in Jesus mit Gott, mit der Fülle der Gottheit, wird Paulus dann schreiben, zu tun haben und auch mit dem Heiligen Geist. Also da müssen sie eine Antwort drauf haben. Und ich fand das immer schön, dass man gesagt hat, die Trinitätslehre ist eigentlich so die beste Notlösung, ne, auf diese Herausforderung im Hinblick auf den jüdischen Monotheismus. Aber jüdischer Monotheismus und philosophischer Monotheismus sind ja überhaupt gar nicht voneinander zu trennen in dieser Zeit. Die haben sich ja miteinander verheiratet. Also das wäre jetzt auch nochmal eine zweite Front. Genau. Die in der damaligen Kultur wichtig war.
Und das, finde ich, ist für das Verständnis des Christentums sehr wesentlich. So im zweiten Jahrhundert wird sie auf breiter Front im Christentum getroffen, wird gar nicht viel drüber diskutiert, es passiert einfach, dass die Christinnen und Christen sich umschauen und sehen, Gottheiten werden überall verehrt und von Gottheiten wird auch philosophisch gelehrt. So, und es wird die klare Entscheidung getroffen, wir grenzen uns radikal ab von den Religionen und wir ordnen uns der Philosophie von Gott zu. Also diese Akzeptanz, die Philosophen reden von Gott. Und die ganzen Tempel und Kultpriester, die reden von Dämonen. So krass macht man es ja. Man sagt ja nicht, das ist irgendwie Projektion oder so. Also die ganzen heidnischen Götter sagt man, nichts Dämonen, teuflische Mächte, so in einem ziemlichen Spektrum. Der Gott der Philosophen, der Gott Platon, sagt man, der redet von unserem Gott, aber unzureichend. So der Gott, von dem die Philosophen reden, der hat sich uns in Christus offenbart. Warum? Weil man offensichtlich das tiefe Gefühl hatte, der Glaube an den einen Gott darf nicht hängen an Macht, an Überlieferung, an kontingenten Erzählungen von irgendwelchen Orten, sondern er ist vernünftig. So, Gott muss vernünftig, rational, universal gedacht werden, wie der Gott Platons, wie der aristotelische Gott, der wird später erst entdeckt, aber Platon, Stoa, so das, da sagte man, da geht's wirklich um Gott. Und die haben auch begriffen, dass Gott letztlich immer unerkennbar ist. Wir können ihn denken, er ist über das Sein hinaus, er ist unterschieden von allem irdischem Sein. So, das ist unsere Liga, unsere Flughöhe und wir akzeptieren diese Rede von Gott und sagen aber, dieser Gott ist in Christus persönlich uns nahegekommen, das ist unser Angebot. Und das war eine starke Position. Es kommt wie eine verrückte Position vor, zu sagen, wir sind nicht in der Liga der Religionen, aber Philosophie akzeptieren wir. Aber ja, ich glaube, die Universalität und Rationalität des Glaubens, das war eine Urentscheidung des Christentums. Ich finde übrigens, man sollte ihr auch heute treu bleiben. Irrationales, gar antirationales Christentum ist irgendwie ein Käse und es ist keinesfalls konservativ. Es ist neumodischer Spuk.
Und du hast Augustinus als Zeugen. Augustinus war einer derjenigen, die das wirklich den Punkt nach Hause gefahren haben und gesagt haben, ja, Liebe zu Gott. Aber Liebe zu Gott eben auch mit dem Intellekt ist auch im höchsten Gebot übrigens von Jesus so formuliert. Die Dianoia, also das Erkenntnisvermögen, wird von Jesus auch genannt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner Dianoia, mit deinem Erkenntnisvermögen. Ich finde das eben auch wichtig. In der Fachliteratur heißt das ja, das Christentum entscheidet sich für den Logos gegen den Mythos und schließt sich damit auch der Kritik der Philosophen, die je länger, je mehr deutlicher auch hörbar wurde, der Kritik an der mythischen Theologie an. Also Platon und Aristoteles und viele andere haben gesagt, ja, okay, aber letzten Endes kann man doch über das Göttliche so nicht wirklich reden, wie in diesen ganzen Göttererzählungen gemacht wird und so weiter. Und da entsteht das, ja, was wir heute auch metaphysische Gotteslehre nennen. Gott wird gedacht als das oberste Prinzip und von diesem Prinzip ist alle Wirklichkeit dieser Welt ausgegangen. Gott wird gedacht als vollkommene Güte, also nicht da so eigenartige Willkürgeschichten, wie wir sie von Zeus und Co. haben mit Schmu und Tricks und so weiter, sondern das wird jetzt festgestellt. Es werden verbindliche Regeln, rationale Regeln festgelegt. So ist über Gott zu denken, so ist über Gott zu reden. Wenn wir ernst machen damit, Gott ist das absolut Vollkommene, das Unübertreffliche, das Höchste, das Reinste, das schönste Wesen. Jetzt zeigt sich an dieser Stelle auch schon die ganze Herausforderung, wenn wir das Ganze jetzt mal zusammennehmen, diese kulturelle Gemengelage. Die hätten es sich total einfach machen können, die alte Kirche und auch die ersten Christen, indem sie sich eben diesem System anschließen und sagen, ja, es gibt eine göttliche Wirklichkeit, die ist aber so vollkommen und so absolut, die können wir gar nicht wirklich denken. Und die eine Lösung wäre, alles, was wir so als Götter bezeichnen oder sonst was, das sind so Erscheinungsweisen dieser einen göttlichen Wirklichkeit. Und es wäre total bequem gewesen und hätte einen Haufen Denkarbeit und auch Ärger erspart, wenn die Christen sich dem angeschlossen hätten und hätten gesagt, wir haben jetzt einfach nochmal zwei weitere von denen. Das wäre sozusagen, kommen wir gleich vermutlich noch drauf, das ist die Lehre des Modalismus, dass man also sagt, der Sohn und der Heilige Geist sind lediglich Erscheinungsweisen einer göttlichen Wirklichkeit, die wir aber gar nicht genauer kennen. Stattdessen entscheiden die Nizäer und sagen, nee, denken wir anders und holen sich da einen Haufen Probleme mit an Bord. Die andere Richtung, die damit auch schon angedeutet ist, das wäre auch eine coole Lösung gewesen, es gibt die eine göttliche Wirklichkeit, aus der geht alles hervor. Das ist so ein bisschen verbunden mit diesem Stufendenken, was wir seit Platon auch haben. Und jetzt kann man eben sagen, ja, wie denken wir das Verhältnis zwischen Gott als dem, aus dem alles hervorgeht, und der Welt, die dabei entsteht, es braucht solche vermittelnden Gestalten. Und diese vermittelnden Gestalten wurden als Logoi, also das ist der Plural von Logos, zum Beispiel bezeichnet, oder auch als Geist oder Gottes Weisheit, die Sophia, erscheint immer wieder so in den Diskussionen als so eine vermittelnde Gestalt oder auch Gottes Engel. Im Judentum haben wir teilweise auch die Anbetung der Engel. Wir kürzen das jetzt ab, das ist total vergröbert. Aber es wäre jetzt auch möglich gewesen zu sagen, ja, also der Heilige Geist, von dem wir reden, und dieser Jesus Christus, das sind lediglich so vermittelnde Gestalten. Und das bedeutet eben, die sind aber nicht Gott. Ne? Die stehen schon in dieser Stufenordnung, ganz, ganz oben, irgendwo zwischen Gott und allen anderen Geschöpfen. Aber sie stehen so auf der Seite der Geschöpfe. Das ist die Herausforderung, das Problemfeld, dem die sich da stellen. Und wenn wir gleich über Arius sprechen werden, in diesem Streit, der da geschlichtet wurde in Nizäa, dann werden wir auf diese Ideen wieder zurückkommen.
Ja, genau, da kommen wir gleich drauf zurück. Bevor wir das machen, brauchen wir jetzt Weltgeschichte, die da irgendwie stattfindet, die auch witzig ist. 325, wildes, witziges Jahr, was ist denn da los? Warum kommt das dazu? So Christentumsgeschichte, irgendwas habt ihr da vor Augen und so. Ne? Die Christen sind da, breiten sich aus, zweites Jahrhundert, werden nie so ganz legal, werden aber auch nie systematisch verfolgt, immer nur so punktuell, breiten sich aus, drittes Jahrhundert, werden im Osten richtige Macht, niemand kann sie übersehen, werden so mächtig, dass sie Anfang des 4. Jahrhunderts auch fast als Bedrohung gesehen werden. Anfang des 4. Jahrhunderts gibt es die eine und einzige reichsweite systematische Verfolgung der Christenheit unter Diokletian. Es ist mit Abstand die härteste und grausamste mit Zehntausenden von Opfern, weil Christentum ist irgendwie, passt nicht ins System. Ne? Was sind das für Leute, die wollen anderen Göttern nicht opfern? Da würde man sagen, ja, opfert doch nur einen, aber bitte Kaiserkult. So, sich dem Kaiser unterwerfen, ist eine politische Frage. Und in der damaligen Welt war die politische Frage natürlich auch eine religiöse. Es gab keine Trennung der Sphären. So, man sagte, dem Kaiser wird bitte auch geopfert. Er wird quasi göttlich anerkannt. So, und da hätten Christen auch sagen können, ja komm, wenn es euch Spaß macht, wir machen mit, wir wissen, es ist nur so ein Dödel von nebenan. Nee, aber die nahmen das sehr ernst und sagten, wir werden den Kaiser nicht als quasi göttlich anerkennen. Wir machen das nicht. So, und das ist Anfang des 4. Jahrhunderts unter Diokletian. Damals ist das Römische Reich aufgeteilt in verschiedene Gebiete. Es gibt zwei Oberste Augusti und zwei Caesari, Augustus Caesar, die beiden, ne, die man so kennt aus Asterix und Obelix, vor Christus, zur Zeit Christi Geburt. Das waren so die obersten Titel des Kaisers und des Augustus. Und es gab immer so vier, aber ist natürlich schwierig, ne, wenn du so vier Leute hast, die ein Reich gehören, du hast immer irgendwo Streit. So, und dann 306 stirbt einer von denen, Konstantius, jemand, der quasi in dieser obersten Hierarchie war. Und es ist dann immer die Frage, wie geht's weiter, wer kommt? Sein Sohn, der spätere Kaiser Konstantin, befindet sich gerade in York. So, da ist auch ein großes Denkmal. Und seine Truppen sagen, du bist der Nachfolger, du bist der Cäsar, du musst jetzt hier nach der Macht greifen. Jetzt erzählen wir nicht die lange Geschichte. Es dauert knapp 20 Jahre bis dahin, dass Kaiser Konstantin allein Herrscher des Römischen Reichs wird. So, es dauert bis 324. Das Interessante dabei ist, der ist erstmal, ja, weil Heide, was soll er sonst sein? Er glaubt an römische Götter, er glaubt an allerlei. Und nun war es in Schlachten immer so, da wird jeder fromm. So, und es gibt Schlachten, wo Konstantin auch schon eine Vision hat, wo ihm Apollo erscheint. So, und er erkennt Apollo als Erscheinung des Sol Invictus, der Sonne, des Sonnengottes, der unbesiegbare Gott. So, und das gibt ihm so einen Booster für den Kampf und er merkt, jawohl, er hat gewonnen. So, und dann steht er vor Rom. Und Rom, die alte Hauptstadt, ist sehr, sehr befestigt und so. Da herrscht sein großer Gegenspieler Maxentius in dieser Zeit. Es kommt zu einer Entscheidungsschlacht. Eigentlich steht es für Konstantin schlecht, du musst angreifen, hast du immer ein Problem und so. Und er hat in dieser Nacht wieder eine Vision, wieder erscheint ihm in seinem Weltbild Sol Invictus, der Sonnengott, als der Gott der Christen. Als der Gott der Christen, der ihm gesagt haben soll, ein Kreuzzeichen, siege in diesem Zeichen. Jetzt muss man dazu sagen, ist alles ein bisschen schwierig. Quellen sagen, Eusebius, genau so hat Konstantin mir das erzählt. Er hat es mir persönlich genauso erzählt. Und es gibt Bilder, die es auch so darstellen. Es ältere Quellen, man weiß es gar nicht so genau. Aber irgendwas war. Also im Grunde entsteht die Überzeugung, der christliche Gott hat Konstantin gesagt, komm, ich helfe dir. So, und es kommt eine Schlacht, Milvische Brücke. Konstantin siegt. Das war ein großer Außenseiter-Triumph. Hätte man niemals erwartet, dass der Angreifer siegt und so. Maxentius stirbt. Und der christliche Gott ist der Kriegsgott, der die Entscheidung gebracht hat. Seitdem bekennt sich Konstantin dazu. Jetzt muss man sagen, er bekennt sich auch zum christlichen Gott. Der hat eine lange Reise, der scheint lange viele Gottheiten auch so nebeneinander und scheint auch längere Zeit den christlichen Gott als auch echt cool und mächtig und stark und so empfunden zu haben. Je länger, je mehr verschreibt er sich dem christlichen Gott alleine, in dem Maße, wie er versteht, was damit zusammenhängt. 324 besiegt er seinen letzten Kontrahenten Licinius, dem Herrscher des Ostens. So, und jetzt ist er Alleinherrscher. Und jetzt will er seine Alleinherrschaft natürlich zementieren. Wie macht man das im alten Rom? Du musst die Machtfaktoren scannen. Jetzt hatten die römischen Kaiser seit Jahrzehnten die Idee, wir müssen die Religionslandschaft reglementieren. Das ist Kaiserjob. Du als Kaiser guckst, dass der Kult der Gottheiten, dass der läuft, dass die Götter zufriedengestellt sind. Wenn die Götter auf deiner Seite sind, hast du nichts zu befürchten. So, und für ihn war 324 klar, das Christentum muss jetzt in der Lage sein, quasi Staatsreligion zu sein. Was ich nicht brauchen kann, sind lauter Bischöfe, die streiten um irgendwas. Und er hat mitbekommen, Christen können sehr nett sein, ne? Können super nett sein, aber manchmal haben die so sinnlose Streitigkeiten, da weißt du nicht, was mit denen los ist. Und er sagt, das brauche ich aber gar nicht. Also wir haben jetzt ein Reich, ein Kaiser, ein Gott. Ich will eine Kirche. Ich will eine christliche Religion. Wenn die sich anfangen zu streiten, dann habe ich ruckzuck Gegenkaiser. Es geht null. Ich brauche jetzt so ein bisschen Reichskirche. Das war seine Idee. Man merkt, so super erbaulich ist das gar nicht an der Stelle und so. Ja. Aber so war es. Es gab viele Streitfragen. Er wollte zum Beispiel, also Ostern bitte zur selben Zeit. Einigt euch auf einen Ostertermin. Es gab verschiedene andere Streitigkeiten. Es war die Frage, wie gehen wir um mit Leuten, die abgefallen sind? Müssen die alle raus aus der Kirche oder gibt es eine zweite Chance? Er hatte viele Themen. Können Eunuchen Priester werden? Also es wird vieles beschlossen auf Nicea. Das ist wirklich interessant. Können Frauen Diakoninnen sein? Nee, also nicht auf jeden Fall im Sinne des geweihten Klerus, all das. Die wichtigste Frage, oder naja, im Rückblick die wichtigste, vielleicht war es gar nicht für Konstantin die wichtigste Frage war, wie kriegen wir das denn jetzt mit Jesus und Gott klar? So, und das ist die arianische Frage, weil es damals einen sehr erfolgreichen Presbyter gab, Arius, der hatte eine klare Idee, wie man das jetzt in den Griff kriegt. Und Konstantin merkte, da ist aber Schwierigkeiten, die müssen sich einigen. Ich will, dass die jetzt klarlegen, so sehen wir es und so nicht, sonst haben wir keine Reichskirche. Ich habe immer Chaos im Rücken und das will ich nicht.
Ich sag mal gerade, wie das auf mich gewirkt hat, diese zu sehen, wie menschlich, wie schmutzig und wie gewalttätig und blutrünstig diese Geschichte gewesen ist. Also ich hätte mir lieber eine andere, eine idealere Geschichte gewünscht. Also die hätte so lauten müssen. Ungefähr so, im Alten Testament wird an manchen Stellen angedeutet, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, aber da war noch nicht die Zeit, dass das wirklich so die Katze aus dem Sack kommt. Ne? Gott hat das noch nicht so wirklich definitiv klar gemacht, aber das kommt dann schon im Neuen Testament. Hier hat sich Gott als dreieiniger Gott geoffenbart, sehen wir ja im Taufbefehl und Paulus schreibt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da haben wir es doch, die Trinität. Aber die ist natürlich, es gibt noch keine Lehre von der Dreieinigkeit. So, das musste dann die Kirche machen in den Jahrhunderten nach Christus. Und dann hat dieser Kaiser Konstantin dieses Wahnsinns-Bekehrungserlebnis. Und jetzt hat er auch erkannt, dass dieser Gott am Einer ist. Und jetzt holt er die Kirche zusammen und ist sozusagen ein wunderbares Instrument in den Händen Gottes, dass Gott sich jetzt definitiv und endlich als dreieiniger Gott offenbaren kann.
Wäre schöner, ne?
Also ja, weil ich stehe ja jetzt wirklich vor der Herausforderung und sage, habe ich ja schon öfters hier gesagt, ich bin großer Fan von der Trinität. Ich würde die echt nicht mehr hergeben wollen. Das hat mein Leben bleibend verändert und ich zehre bis heute davon. Und da fällt es mir halt immer so ein bisschen schwer, das miteinander klarzukriegen. Die Entstehungsbedingungen dieser Lehre, dieses Dogmas sind äußerst fragwürdig. Und ich will es mir da echt nicht so einfach machen. Ne? Also in gewisser Weise braucht es da schon heftiges Vertrauen, dass der Heilige Geist da irgendwo seine Finger im Spiel gehabt hat. Aber wenn ich mir das angucke, und du hast ein paar Klöpse von dem ja noch gar nicht genannt, von Konstantin, wie der seine ganze Familie umgelegt hat, was da echt gelaufen ist.
Im Jahr danach. Bringt seinen Sohn um, seine Schwiegertochter, seine Ehefrau. Ja. Und er nicht mal schmerzfrei, sondern grausam und so, weil er da irgendwie was wittert oder so. Ja. Ne? Boah, schwierige
Geschichte. Hat Angst um seine Macht gehabt und er findet irgendeine Geschichte von verbotener Liebe zwischen seinem Sohn und dessen Stiefmutter und so. Ne? Also wirklich übelste Geschichten. Ja. Boah.
Ja. Ja, es ist so, er lässt sich taufen, kurz vor seinem Tod, 336 erst. Und sein ganzer Status ist wirklich auch sehr schwierig. Ungetauft hat er ja eigentlich überhaupt keinen Rang im Christentum. Er ist ja nicht mal im Katechumenat, er ist eigentlich gar nichts. Und trotzdem machen alle Bischöfe das aber irgendwie auch mit. Er ruft die Synode ein, er hat den Vorsitz. So, er erteilt das Wort, er lässt die Bischöfe reden und so. Das ist auch... Man könnte die Geschichte auch bösartig erzählen und sagen, hier hat das Christentum sich kaufen lassen. Geld macht Einfluss. Die waren alle verblendet. Der Kaiser hat gerufen, grausamer Kerl, Gewaltherrscher, er will eine Reichseinheit erzwingen. Es war ja auch nicht so, wir diskutieren, bis wir uns einig sind. Es gab mal am Ende einen Vorschlag und wer nicht zustimmt, wird verbannt. Das war die Logik und so, ne? Also hätte die christliche Kirche an der Stelle nicht sagen müssen, das geht komplett in die falsche Richtung. Ja. Wir verraten Jesus, wenn wir diesem Konstantin hier so durchregieren lassen. Ja, hat man machen lassen. Ist passiert.
Hm. Und doch gibt's auch berührende Geschichten. Ich glaube, es war 326, da ist er nach Rom gegangen, wollte da ordentlich feiern, ne? Und da gehörte traditionellerweise der Gang zum Kapitol dazu. Und dort vollzog dann, ich glaube, der Augustus, der Kaiser selbst, auch die entsprechenden religiösen Riten. Und dann wird irgendwie erzählt, dass so ein schräger Spanier oder was, und das muss wohl so ein Christ gewesen sein, dass der ihm eingeflüstert habe, er solle da nicht hochgehen. Und da in der Forschung sagt man so ein bisschen, das war eigentlich so der Punkt, wo er öffentlich deutlich gemacht hat, ich halte mich jetzt wirklich... ich verabschiede mich von den alten Göttern und hat sich da so ein bisschen so ein Coming-out gehabt als Gläubiger.
Und wurde geschmäht und beschimpft. Ja, ne? Also die Mehrheit ist nicht christlich, in Rom schon mal gar nicht, im Westen überhaupt nicht. Im Osten waren es viel mehr. Er versiedelt ja auch in den Osten Konstantinopel, ne? Also das, seine, was wir Stadt heute als Istanbul kennen, ist seine Stadt, wird zur Reichshauptstadt ausgebaut. Nicäa ist ein Vorort von Konstantinopel, da geht das Ganze hin, so, und man könnte sagen, er hat es immer ernster genommen. Die späte Taufe ist für die damalige Zeit nicht untypisch. Die Logik war, nach der Taufe darfst du eigentlich nicht mehr sündigen oder nicht mehr richtig schlimm. Kannst du deine Familie nicht mehr so umbringen. Einfach so. Als Kaiser wird er gedacht haben, ich warte bis kurz vor Schluss, wer weiß, was ich noch machen musste. Ja. Ja, ein bisschen abgezockt, aber es ist nicht untypisch für das 4. Jahrhundert.
Oh Mann, diese elende Zockerei bis aufs Sterbebett. Ja. Lass uns über Arius reden, weil wenn wir jetzt auf dieses, auf 318, ich glaube, es sind 318 Repräsentanten der Kirche, wie man sie damals kannte, also ich glaube, die meisten kamen aus dem östlichen Teil eher, ne, eher so, aber es waren auch aus dem Westen Leute dabei, die Einfluss genommen haben. 318 Leute ruft er in diesen Vorort von Konstantinopel, und der Anlass dafür war ein heftiger Streit mit einem, ja, berühmt-berüchtigten Arius. Und ich darf verraten, wir werden diesen Arius jetzt ein klein bisschen positiver darstellen, als man das vielleicht so gewohnt ist. Ich finde das übrigens bei vielen, die so als Ketzer verdammt worden sind und Heretiker, es lohnt sich überall wesentlich genauer hinzuschauen und man entdeckt ein paar hochinteressante Sachen, von denen es einiges zu lernen gibt.
Ja, also dieses Ketzer-Bashing, das sollte man sich echt abgewöhnen. Ich bin darauf gekommen, als ich irgendwann mal viel katholische Literatur gelesen habe und gemerkt habe, für diesen wäre ja die Ketzer. Und bis heute, ne, also Papst Benedikt, der hat nicht viel von der Reformation gehalten. Er konnte höflich sein, aber es war für ihn Abfall. Ne? So, also alle Protestanten, wir sind Ketzer, wir sind Heretiker aus Sicht einer Mehrheit. Gibt viele super Leute, die wir da haben, Geschwister, Vatikanum II. Aber man darf ruhig die Idee haben, und was ist, wenn die Ketzer auch Recht haben oder teilweise Recht haben oder ihren Punkt haben. Ja. So, wir machen Arius jetzt einfach mal stark. Man darf es einfach nicht so drehen, dass Arius jetzt im Grunde nicht wollte, dass Jesus Gott ist und dass er ein Liberaler war und ein Aufgeklärter und ein Moderner und so. Das sind eigentlich völlig falsche Ideen. Es gab überhaupt keine Christen in der Antike, die irgendwie so das Gefühl hatten, Jesus war ein feiner Kerl oder so. Dass Jesus in irgendeiner Weise göttlich ist, ist im Neuen Testament, in allen Schriften, ist im 2., 3., 4. Jahrhundert, in jeder Richtung, überall ist Jesus irgendwie göttlich. Das ist Standard, das ist völlig klar, er ist immer mehr als ein Prophet. So, also es gibt überhaupt keine Quellen von irgendeiner christlichen Gruppe, für die Jesus nur ein Prophet war. Das sind manchmal auch so moderne Ideen, auch wenn man hier und da hört, in Nicäa wurde Jesus zu Gott gemacht, bis dahin war er ein Wanderprediger, der vom Reich Gottes träumte. Das sind Erfindungen. Das ist einfach auch Quark, kann man gar nicht viel zu sagen. So, und insofern ist für Arius natürlich auch klar, Jesus ist göttlich, Jesus ist von den Toten auferweckt worden, Jesus ist von der Jungfrau geboren worden, Jesus hat Wunder gewirkt, das ist alles klar für die. So, für Arius ist ganz schlicht jetzt aber auch die Frage, Jesus ist göttlich, jawohl. Wie verhält sich sein Gottsein zum Gottsein Gottes? So, und da sagte er, und wir wollen aber auch vernünftig bleiben. Gott ist ungeworden, Gott ist ewig, Gott ist unveränderlich. Geboren werden, leiden, auf Klo gehen müssen, am Ende sterben, gekreuzigt, bluten, weinen. Ja, Gott erwählt Menschen darin, gibt sich da irgendwie rein, aber Gott selbst ist unwandelbar, Gott ist ewig. So, und wie kriegen wir das hin? Er sagte, natürlich ist Jesus göttlich, aber allein, dass er geboren wurde und starb, du kannst doch nicht sagen, Gott wurde geboren und Gott starb. Wir müssen hier schon unterscheiden, Jesus und der Vater sind eins, sie sind eines Sinnes, sie sind eines Willens und wir müssen im Wesen unterscheiden. Gott, der Vater, ist Gott von ewig her. So, und was ist Jesus? Jesus ist auch Gott, ein zweites göttliches Wesen, aber er ist derjenige, und da ist Arius ganz biblisch, er geht nach Psalm 2 und Sprüche 8 vor. Psalm 2 kennen wir aus der Taufformel. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So kommt in den Taufformeln vor. Und Sprüche 8, die Weisheit, von der es zeigst, gezeugt von Gott, geschaffen von Gott. So, und für Arius ist es eins, Jesus ist von Gott gezeugt, Jesus ist von Gott geschaffen, er ist das erste Geschöpf. Er steht über allen Menschen, er ist was ganz anderes als wir. Er steht über allen Engeln, er steht über den Erzengeln, er steht über Teufel, Erzengel, über alles. Er ist der Allererste, er ist A und O, der Erste und das Letzte. Aber er ist nicht Gott von Ewigkeit, sondern er ist das erste Geschöpf von Gott gezeugt und bestimmt zum Erlöser. Und damit hat er ein ganz gutes Gefühl. Das ist doch irgendwie auch rechtgläubig. Und auch im ganzen 3. Jahrhundert, Origenes und andere steigen wir gar nicht ein, aber für die war Jesus auch ein zweiter Gott. Und es war immer eine Abstufung. Gott zuerst, dann Jesus, dann der Heilige Geist, dann die Engel, dann die Menschheit. Und Arius wollte einfach Klarheit im Kopf und er wollte Gott Gott sein lassen, ohne Jesus die Göttlichkeit zu nehmen.
Es ging ihm letzten Endes, also der empfand das gotteslästerlich. Das war für ihn gotteslästerlich, so über Gott zu reden, dass man all das, was du aufgezählt hast, jetzt meint, man könnte das irgendwie hochziehen in das Wesen Gottes selbst. Er bleibt dort ganz stark dem verhaftet, was wir vor ein paar Momenten als auch philosophische, metaphysische Gotteslehre ausgedrückt haben, wo es eben auch um diese Vollkommenheit, um diese Unübertrefflichkeit, um diese Leidensunfähigkeit, um die Unveränderlichkeit Gottes geht. Das ist wie gesetzt und das ist auch für Arius wie gesetzt und aus Gründen der Pietät und um diesem Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, vielleicht doch. Es ist, als wollte er die Gottheit Gottes schützen, ne? vor ungebührlichen Übergriffen.
Genau. Und jetzt können wir uns mal anhören, was war das Bekenntnis von Nicäa? Nur so ganz kurz, also Haarstreit. Es wurde eine Kommission gefunden, die hat das entwickelt und so. Der Kaiser hat sich dahinter gestellt und alle Details lassen wir jetzt mal, da ist viel diskutiert worden. Es gab ein Ergebnis, es wurde durchgedrückt vom Kaiser und er sagt, ich will das jetzt, mach damit. Ja. So, wir können ja abwechselnd die Blöcke vorlesen. So, ich meine, der Anfang ist erstmal, ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Da waren alle dabei, hätte Arius gesagt, jawohl, da sind wir dabei und so. Dann wird's spannend.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, Das ist jetzt schon mal interessant, dass hier eben nicht vom Logos die Rede ist, weil der Logos könnte ja eingeordnet werden in so ein Stufenprogramm. Ne? Also da oben ist Gott, das ist der Vater, direkt unter ihm steht dann der Sohn, also der Logos, und dann kommt der Geist Gottes und dann kommen die Menschen und die oder die Engel und die Menschen und so weiter und so fort. Nein, es heißt hier jetzt Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Also das ist jetzt, das sind schon wichtige Unterscheidungen, denen wir gleich nochmal ein bisschen näher nachgehen werden.
Und dann kommt die entscheidende Formulierung: eines Wesens mit dem Vater, homoousion to patri. So, und das war der Clou, das war der Game Changer, das war im Grunde das Nizenum in einem Wort. So diese ganze Beschreibung, Jesus ist der Herr, er ist der Sohn, einzig geboren, so Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Homoousios. Homoousios bündelt das. So, und Homoousios ist jetzt nicht so ein Wort, wo die Leute ständig irgendwie sagt, naja, im Bier ist halt auch Alkohol und Wasser des Homoousios oder so. Ja. Nein, also es war überhaupt kein gängiges Wort, es war ein Kunstwort. Alle fragten Homo, was bitte? Was ist mit Gott passiert oder so? Es war ein völlig ungebräuchliches Wort. Es ist nicht mal völlig klar. Heißt es eines Wesens oder heißt es gleichen Wesens? Kannst da ganz lange streiten. Ja. So eigentlich gleichen Wesens, aber oft war die Deutung eines Wesens. Und man hatte das ganze vierte Jahrhundert Zeit. Das hat hier noch gar nicht stattgefunden. Aber alle hatten das Gefühl, ja, man ein Wort auf den Punkt gebracht, das Ganze. Hm. So ist es jetzt.
Und du setzest nur ein Jota dazu, ändert sich das Ganze, und zwar erheblich, dass man sagt, na, nicht homo, sondern homoi, also gottähnlich, könnte man ja sagen. Mhm. Da ist es schon wieder entschärft. Ja. Und wir haben Hinweise, dass Konstantin drauf gedrungen hat, diesen Begriff zu verwenden.
Genau, und also ich habe im Studium noch gelernt, dass Hosius von Cordoba ihm gesagt hat, Homoousios ist ein geiles Wort, setz dich dafür ein. Inzwischen lese ich in der neueren Forschung, ist nicht so ganz sicher. Okay. Das Wort kommt in der Kommission zustande und Konstantin will es haben.
Okay.
Und was der sich dabei gedacht hat, ist nicht so klar. Was ihm natürlich gefallen hat, ist dies ein Gott, ein Herr, eines Wesens. Das hat ihm alles gefallen. So, ne? Also diese Einheit und diese klare Struktur, die möglichst auch die Leute zwingt, sich zu bekennen, dass er die Kirche einheitlich haben kann. So, der Rest ist jetzt eigentlich, ja, wie man es vielleicht auch kennt, durch den alles geworden ist, für uns Menschen herabgestiegen, Fleisch geworden, Mensch geworden, gelitten, auferstanden, aufgestiegen zum Himmel, wird kommen zu richten, so, und dann heißt noch, und an den Heiligen Geist.
Punkt.
Punkt. Und dann gehört dazu. Das ist im Nizenum so. Am Ende diejenigen aber, die sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war, und er war nicht, bevor er gezeugt wurde. Er sei aus dem Nichtseinenden geworden. Oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit. Er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar. Die verdammt die katholische Kirche anathema. Ja. Und das sind teils Arius-Zitate, teils auch Unterstellungen, ehrlich gesagt. So, das hat er gar nicht alles gesagt. Die ersten beiden Dinge sind tatsächlich Zitate. Und man grenzt sich aber gegen alles Mögliche ab, was man irgendwie komisch fand. Und das ist wichtig, das will man alles nicht. Und das müssen wir jetzt ein bisschen würdigen. Was hat die denn da geritten, so ein Bekenntnis rauszuhauen? Mhm.
Das war der Satz, durch den Arius ganz stark diesen Streit ausgelöst hat, dass er gesagt hat, es gab mal eine Zeit, da war er nicht.
Ein Potte hotte uk ein.
Ja. Ja.
Ja.
Sehr cool. Komm, wir steigen da jetzt mal ein. Was ist hier mit Gott passiert? Also da passiert jetzt was Revolutionäres. Das steckt auch in diesem Begriff homoousion to patri, eines Wesens, wesensgleich mit dem Vater.
Also es ist ja ein verrücktes Bekenntnis, so wenn man das jetzt mal so ganz nüchtern hört, gibt's einen Muslim und der erklärt dir, warum es verrückt ist. Ne? Also versteht da, also Sohn Gottes, okay, kannst du dir irgendwie denken. Ne? Der einzig Geborene aus dem Vater gezeugt, Was hat Gott getan? Ja. Was? Also er hat Jesus gezeugt und geboren. Und dann wird das nochmal aufgegriffen. Gezeugt, nicht geschaffen. So, wir hatten vorhin gesehen, für Arius war das dasselbe, weil er hier Psalm 2 und Sprüche 8 auf Jesus bezog und er sagt, gezeugt und geschaffen ist dasselbe und macht die Wesensunterscheidung von Gott und Jesus deutlich. Hier wird eine Unterscheidung angeführt. Das ist begriffliche Arbeit, zu sagen, nicht geschaffen. Er ist kein Geschöpf. Wir brauchen die radikale Trennung von Schöpfer und Schöpfung und Jesus gehört nicht auf die Seite der Schöpfung. Das war den Alexandrinern entscheidend wichtig. Alexander, sein Padawan hieß Athanasius, der wird noch tierisch wichtig, der war vielleicht auch damals schon inhaltlich engagiert, er war dabei, Athanasius, der Große, der heute nicht weiter vorkommt, weil seine große Zeit kommt in kommenden Jahrzehnten. So, die haben aber gesagt, wir brauchen hier schwarz-weiß Schöpfer und Geschöpf und Jesus gehört auf die Seite des Schöpfers, alles andere ist Häresie. So, aber jetzt hast du natürlich die Frage, wie haben wir zwei Götter auf einmal? So, oder denken wir es modalistisch? Ist Jesus eine Erscheinungsform? Das wollen sie nicht. Sie wollen nicht zwei Götter. Sie wollen ihn auf die Seite des Schöpfers und nicht der Schöpfung. Also müssen sie jetzt das Verhältnis Jesus zu Gott beschreiben. Er ist kein Geschöpf. Sie suchen das Verhältnis, was nächstmöglich Jesus an Gott ranbringt, ohne ihn mit Gott zu verschmelzen. Und wie willst du es machen? Sie machen es mit geboren aus dem Vater, gezeugt vom Vater. Und man merkt doch sofort, hier passiert was Komisches. Wenn du es wörtlich nimmst, ist es Häresie oder eine Schweinerei. So, sobald du es wörtlich nimmst, bist du bei irgendwie Zeus, der irgendwie Sex hat mit Frauen, die irgendwie Pech haben oder so. Es ist ganz komisch. Und der Koran hat an vielen Stellen, es geht so nicht. Du kannst von Gott doch nicht sagen, dass er zeugt oder dass er gebiert. Das geht gar nicht. Hier ist völlig klar, es ist zutiefst metaphorisch gemeint. Du kannst das nicht mitsprechen, ohne zu spüren. Jetzt rede ich bildhaft, metaphorisch, indirekt. Nein, Gott hat nicht Jesus gezeugt, wie ein Mann seinen Sohn zeugt. Gott hat noch weniger Jesus geboren, wie eine Frau. Das kommt ja, Maria kommt ja noch so. Tief metaphorisch nehmen wir die größtmögliche Annäherung. Gezeugt und geboren, so bringt Jesus in eine Ursprungsbeziehung zu Gott, dem Vater. Und die Wörter werden so gebraucht, dass aber klar wird, die Wahrheit ist noch krasser. Den Homoousios überbietet ja im Grunde gezeugt und geboren. Es wird also anschaulich gemacht und diese Anschaulichkeit wird durchgestrichen durch das Homoousios, weil ich bin eben nicht Homoousios mit meinem Vater. Er hat mich gezeugt. Punkt. So, aber er hat sein Wesen, wir sind nicht Homoousios. Wir gehören zur gleichen Gattung, wir sind aber nicht eines Wesens. So, damit muss man hier klarkommen. Man kann sagen, ja, so ein Blödsinn, ich kriege da Gehirnschnupfen oder so, ich will das nicht. Oder man erkennt die tiefe Einsicht und Weisheit des christlichen Theologietreibens, zu wissen, wir können Gott nicht packen, aber wir können andeutungsweise beschreiben, in welche Richtung es geht.
Und dass hier in einer metaphorischen Weise von Gott gesprochen wird, bedeutet eben in keinster Weise irgendwie eine Minderung oder so, sondern ich möchte daran erinnern, dass unser gesamter Zugang auch zur Wirklichkeit dieser Welt immer auch über Metaphern und solche Bilder mit den entsprechenden Kopfkinos, die dann da abgehen, wo man auch aufpassen muss, ja, ist es jetzt angemessen oder nicht. Das läuft immer so, aber hier bewährt es sich an einer ganz, ganz zentralen Stelle. Und wir haben deshalb hier in diesem nizänischen Glaubensbekenntnis den ersten Versuch, diese Frage von Dreiheit, also und Gottheit des Sohnes. Später kommt dann der Heilige Geist noch dazu. Der wird ja hier ausgeblendet, da ist ja Schluss. Wir glauben an den Heiligen Geist. Ist der auch Gott in einer ähnlichen Weise wie Jesus und der Vater auch? Das wird in den folgenden Jahrzehnten diskutiert werden. Jetzt konzentriert man sich erstmal auf die Gottheit dieses Sohnes. Und zum ersten Mal gelingt so etwas wie eine Art von Verhältnisbestimmung. Ich finde das jetzt spannend. Ich finde das auch verheißungsvoll, übrigens auch für uns heute. Also die lehnen sich schon ganz weit aus dem Fenster. Sie machen halt echt Anleihen in dem, was damals auch sprachlich von der philosophischen Gottesvorstellung her, was kulturell einfach da war. Sie übernehmen ganz bestimmte Begriffe. Und man hat oft gesagt, hier findet eine Hellenisierung des Christentums statt, was sicherlich nicht ganz falsch ist. Aber man muss, glaube ich, umgekehrt genauso sagen, diese Begriffe werden, wenn man so will, getauft. Ne? Es findet eine Christianisierung auch der hellenistischen Gottesvorstellungen statt. Und ich finde das eine unglaublich innovative und auch kreative Leistung. Arius war meines Erachtens weniger kreativ, weil will ich jetzt nicht werten, aber er wollte stärker vermitteln zwischen dem, was da war, auch an philosophischer Gottesvorstellung, und dem christlichen Glauben, während meines Erachtens dieser Beschluss des Konzils von Nicäa ganz, ganz stark was Neues, sogar auch was Revolutionäres beinhaltet.
Ja, finde ich auch. Also zu Arius, man muss sich kurz klar machen, er wird bald danach begnadigt. Er wird erst verbannt und dann sagt man ihm, komm, jetzt hör auf zu stänkern und ist wieder gut, er wird begnadigt. Seine Strömung wird sehr einflussreich. Die nächsten Jahrzehnte wird der Großteil der Christenheit arianisch werden. Diese arianische Christenheit ist die missionarisch erfolgreiche. Das sind diejenigen, die Goten und Germanen bekehren. Erstmals. Es gibt große germanisch-gotische christliche Verbände, das sind alles Arianer. So die spätere orthodoxe katholische Reichskirche braucht 200-300 Jahre, bis sie so missionarisch wird wie die Arianer vorher. Also man sollte nicht Arius hier zum Lord Voldemort der Geschichte machen. Er ist ein bisschen ein tragischer Held. Was er will einfach Glauben und Denken zusammenbringen. Er bringt es so zusammen, dass er es aber im Grunde den christlichen Glauben einer bestimmten Gotteslehre ein- und unterordnet. Wenn man so will, wird es eine Art Synkretismus. Die griechische, römische Metaphysik bleibt intakt, die Logik bleibt intakt und Jesus wird eingefügt, so gut es geht und fertig. Was das Nicenum macht, ist im Grunde, also man akzeptiert natürlich diese Hellenisierung. Man kann nur in der eigenen Sprache und mit der eigenen Logik denken. Sie merken aber, wir verlieren etwas. Wenn wir Jesus jetzt so einordnen, im Grunde der ganze Drive im Neuen Testament sprengt die Kategorien. So, und was sie hier machen, ist, sie greifen die metaphysische Sprache auf und sprengen sie, überschreiben sie, machen Jesus hier zu etwas Einzigartigen, naja, und damit Gott. Also so heißt unsere Folge, hier passiert etwas mit Gott. Arius wollte ja Gottes Gottheit schützen, wollte Gottes Gottheit davor schützen, dass sie in Vergänglichkeit, Leiden, Schmerz hineingerissen wird. Die Nicener sagen, das muss sein. Das muss sein. Wir wollen Gott mittendrin ungetrennt und ungeschieden von Jesus denken. Es möge passieren, was passieren will. Gott kommt ins Fleisch. Gott wird Mensch. So, und wenn wir das noch nicht alles formulieren können, ist es eben so. Aber wir wollen von diesem Geheimnis nichts abstreichen.
Naja, und dann können wir sagen, frohe Weihnachten. Ne? Damit wären wir dann genau in der Zeit, in der wir diesen Podcast aufnehmen. Die Rückwirkungen auf das Gottesbild, auf die Gottesvorstellung sind deshalb revolutionär. Das muss an dieser Stelle unbedingt festgehalten werden. Und das war auch für mich das, was mich geflasht hat, als ich in meinem Studium in Vancouver zutiefst mit trinitarischem Denken dann in Berührung kam. Und dort habe ich das erlebt wie eine Art, ja, das war wie eine Bekehrung für mich. Und die Bekehrung lag eben für mich nicht nur darin, dass ich gemerkt habe, oh, in meiner Gottesvorstellung wird jetzt wirklich etwas anders, und zwar etwas entschieden anders. Ich hatte tatsächlich auch so einen Theismus, der ganz, ganz stark dabei war, Gott ist allmächtig, allwissend, er ist ewig, er ist sich selbst genügsam. All das, was man aus dem philosophischen Monotheismus auch heraus kennt, und das hat auch alles seine Berechtigung. Das ist auch alles tatsächlich wichtig. Also ich hatte auch so die Vorstellung, Gott ist, das ist eigentlich so eine Art Wesen, so eine Substanz. Und die ist in sich selbst natürlich von Ewigkeit zu Ewigkeit unberührt, unveränderlich. die ist einfach da. Und alles, was wir über Gott aussagen, das sind so Akzidenzien, nennt man das in der Philosophie. Das sind so Eigenschaften, die sind aber nicht, die gehören nicht zu Gottes Wesen, sondern die sind von außen so an ihn dran gepappt. Und eine Eigenschaft von Gott ist, dass er beziehungsfähig ist. Er geht in eine Beziehung zu uns. Aber das spielt für Gott überhaupt gar keine Rolle. Ne? Und jetzt machen die hier eben, das Krasse hinter diesem Homoousion ist, dass sie sagen, wenn wir jetzt sagen, Gott ist Vater und Gott ist Sohn, dann haben wir zwei. Und jetzt verabschieden die sich, jetzt beginnt der Abschied von dem, was wir eben dieses vielleicht metaphysische Substanzdenken nennen. Und urplötzlich gehört die Relation, die Beziehung, die Kommunalität, ist Gottes Wesen nicht mehr äußerlich, sondern sie gehört ins Wesen Gottes. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Dynamisierung der ganzen Vorstellung vom Sein Gottes. Gott ist ein in sich lebendiger Gott. Gott ist in sich selbst Beziehung. Wenn das dann im Nachnicäer weiter durchdekliniert wird, werden wir feststellen, Gott kennt in sich Andersartigkeit, er kennt in sich Unterschiedlichkeit. All das hat Gott nicht erst, indem er sich in eine Beziehung zu den Geschöpfen und zu den Menschen setzt, sondern das macht das Wesen Gottes aus. Und wenn man da tiefer einsteigt, merkt man wirklich, das hat die Welt bis dahin so noch nicht gedacht. Das ist wirklich etwas Neues und also für mich, vielleicht kommen wir in ein paar Momenten, wir müssen jetzt auf die Uhr gucken, noch da drauf. Ich finde das bis heute für mich etwas, was mein Verständnis von Gott auf den Kopf gestellt hat, aber auch das Verständnis von mir selbst und auch das Verständnis von dieser Welt als Schöpfung Gottes.
Und ich finde es bis heute inspirierend. Ich meine, wenn man sich die Geschichte anschaut, für mein frommes Herz ist sie auch etwas deprimierend, weil es wird schnell klar, kaum einer der Anwesenden hat verstanden, was sie da festgelegt haben. Es gibt Streit, danach werden alle erstmal wieder arianisch oder werden irgendwas oder werden völlig verwirrt und so. Es dauert ewig und man setzt sich über 50 Jahre später durch, aber auch viel mit Zwang und mit Gewalt und mit Druck. So. Und dieses beziehungsreiche Wesen Gottes wird bekannt und gleichzeitig wird man beziehungsfeindlich, man wird sehr feindselig und es ist auch eine traurige Geschichte, man wird verfolgende Kirche, man hasst die Juden, man wird eine antijudaistische Kirche, man hat überhaupt keinen Respekt mehr von der Philosophie irgendwann und man könnte jetzt eine lange, lange traurige Geschichte erzählen, das ist alles so. Und irgendwo finde ich es dann doch auch ein Wunder, man hat hier, ohne zu ermessen, was man sagt, gespürt, wir wollen hier an der Einzigartigkeit Jesu nochmal anders festhalten und wollen von Gott so reden, dass man ihn und Jesus nicht mehr trennen kann. Das ist nicht die Geschichte, wie Jesus zu Gott wird, das ist eine Geschichte, wie Gott Jesus-mäßig wird. Und das, finde ich, ist die große Geschichte. Das merkt man im 3. Jahrhundert nicht so bei Konstantin. Man merkt sich in der Politik, man merkt es lange nicht. Ganz langfristig, finde ich, merkt man es. Man merkt es wie ein Geist der Barmherzigkeit, der Beziehungsfähigkeit, des Respekts auch vor dem Ebenbild Gottes, dem Menschen, wächst, wie man Abscheu gewinnt vor gewaltförmigen Durchsetzungsmethoden. Langfristig passiert mit dieser Christianisierung nicht nur das Problematische, das Römische Reich war sehr problematisch und dieses romanisierte Christentum hat viele schäbige, hässliche Aspekte. Aber dieses Bekenntnis ist gleichzeitig auch ein Anfang, Gott anders zu denken, also menschlicher, liebevoller, barmherziger, rücksichtsloser gegen sich selbst. Gott gibt sich ganz hinein in diesen Kuddelmuddel und was sind diese Dogmen? Streitigkeiten für ein furchtbarer Kuddelmuddel. Wie viele Machtspiele sind darin? Es ist echt hässlich, da auf die Details zu achten. Und es ist eine schöne Geschichte, die da gleichzeitig mit anfängt.
Ja. Für mich ganz wichtig ist eben die Erkenntnis, dass wir uns nicht erst zu einer bestimmten Philosophie oder zu einer bestimmten Metaphysik bekehren oder dafür entscheiden müssten, damit das Ganze mit Jesus Sinn macht. Sondern die stellen das hier auf den Kopf. Es steht nicht mehr einfach fest, Gott ist A, B, C, D, E Und jetzt gucken wir mal, wie wir das in Einklang bringen mit Jesus. Jetzt gucken wir mal, wie wir das in Einklang bringen mit dieser Zweiheit oder später dann, Heiliger Geist kommt dazu, Dreiheit. Sondern es geht genau umgekehrt. Wir wissen zutiefst nicht, wer Gott ist. Gott ist ein Geheimnis, kein dunkles, kein abstoßendes, furchterregendes Geheimnis, also schlechte Furcht, sondern ein helles Geheimnis, mit dem du leben kannst, in dem du im wahrsten Sinne des Wortes eben daheim sein kannst. Und das ist die ganze Problematik. Wir machen uns Mühe mit unserer Gottesvorstellung, lassen uns auf eine abenteuerliche Reise ein, wo sich jetzt auch im Laufe der Jahrhunderte eigentlich bis heute, wenn man das verfolgt, immer wieder etwas verändert an dieser Gottesvorstellung, weil wir gehen aus von dem, was wir dort bei Jesus Christus festgestellt haben. Das, finde ich, hat sich gezeigt bis heute als eine unausschöpfliche Quelle von innovativsten Gedanken über Gott. Und deshalb habe ich gar keine Lust jetzt. Also ich glaube, wir können nicht einfach Copy und Paste machen, ne? Nicäer 1:1, her damit oder so. Find ich komisch, weil diese, wir kennen den Text heute nicht mehr. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wie man diese Ausdrücke füllen soll. Diese ganze Metaphysik, die damals mitschwang und wo man mit klarkommen musste, ist uns auch nicht mehr bewusst. Wieso sollten wir alle da erstmal zurück wieder, um an Gott zu glauben? Aber das eine ist doch unaufgehbar, dass ich sage, in jeder Zeit, für jeden Mindset, für jede Art von Philosophie, auch für jede Art von Wahrheitsverständnis oder so, Gott ist in der Lage, sich da hinein zu kommunizieren. Mhm. Und das haben die erkannt vor 1700 Jahren.
Ja. Und ich glaube, man kann heute nicht Christ sein, ohne diese Wegmarke als Wegmarke zu akzeptieren. Also es gibt gar keine andere Christenheit, es gibt gar keine, die nicht nizänisch waren. Ich finde es echt gut, dass die in der Schweiz hier gesagt haben, kein Zwangsglauben bitte mehr, keine Bekenntnisverpflichtung. Aber Bekenntnisfreiheit heißt ja nicht Bekenntnisfreiheit vom Freiheit vom Bekenntnis, sondern zum Bekennen. So, und das zu verstehen, Christ können wir nur sein, indem wir diese Bekenntnisoffenheit fortführen, weiterdenken. Und dann bitteschön, nicht mit griechisch-römischer Metaphysik, wer so denkt, ja, muss es machen. So, wenn wir anders denken, müssen wir schauen, wie kriegen wir es denn für uns formuliert? Wie glauben wir in dieser Treue zu diesem Weg, der damals hier gegangen wurde?
In dieser spätmodernen Moderne, mit all dem, was sich da verändert hat an unserem Selbst und an unserem Weltverständnis. Und es funktioniert, genauso wie es damals auch funktioniert hat. Und die wussten noch gar nicht, was sie da für einen reichen Schatz aus dem Acker gezogen haben. Thorsten, wir müssen zum Ende kommen. Schade eigentlich. Was ist für dich besonders weihnachtlich jetzt an dem?
Für mich ist, also mir wurde beim Beschäftigung damit, Konstantin, erst immer gruseliger. Und dann dachte ich, nee, ist eigentlich wie die Weihnachtsgeschichte. Ja. Also Gott kann unter dem Gegenteil verborgen handeln. Unter schwierigsten Umständen kommen großartige Gedanken zum Vorschein. In tiefer Nacht entstehen auch hellste Lichter, und ab Weihnachten kann man eigentlich nicht anders als unverschämt hoffnungsvoll sein, dass Gott auch durch Katastrophen und Abbrüche und Missbrauch seines Namens hindurch seine Geschichte weitererzählt, und wir dürfen sie miterzählen. Hier wird ja Gottes Geschichte weitererzählt, und 1700 Jahre, was so lange Bestand hat, da liegt auch etwas drin und drauf. Ja. So, ne? Also das macht mir hier viel Freude.
Ja, in eine ähnliche Richtung gehe ich auch und denke, wenn die hier jetzt echt ernst machen und sagen, diese Relationalität gehört ins Wesen Gottes, dann macht Gott die Erfahrung von Andersartigkeit, von echter Beziehung, und dann ist Gott aus sich selbst heraus beziehungsfähig. Das heißt, dass auf die Welt kommen Gottes, die Inkarnation, das ist für Gott kein Betriebsunfall. Das ist nicht, wo er sagt, igitt, sondern das ist etwas, was er von Ewigkeit kennt. Wie soll ich dich empfangen in diesem Lied? Er kommt mit Freuden, ist voller Lieb und Lust. Ne? Also wenn Gott Mensch wird, dann ist das in erster Linie mal etwas, was ihm in seinem relationalen Wesen zutiefst entspricht. Und der hat keine Berührungsängste, weil er kann jetzt auch zutiefst in sein Gegenteil kommen, natürlich auch in den in die Niedrigkeiten, in die Abgründe, in das, was Menschsein so schwierig und so ambivalent macht. Und er kann das aber, ohne dass er dabei aufhören muss, Gott zu sein. Und das finde ich irgendwie so cool, dass die in Nicea angefangen haben zu denken, nee, Gott ist schon Gott und bleibt auch Gott. Aber es entspricht seinem Wesen, dass er auch wirklich aus sich herausgehen kann und kann zu uns Menschen kommen. Und das ist für mich auch die Hoffnung, die ich ausziehen würde, diese Inkarnation weiterdenken. Es gibt keine Zeit, es gibt keine Umstände in dieser Welt, die es Gott jemals verhindern könnten oder unmöglich machen, immer wieder neu bei uns anzukommen. Mhm. Das wäre für mich Advent. Ja.
So wie es keine Zeit gab, in der Gott nicht Jesus-mäßig war. Das ist doch eigentlich ein sehr tröstlicher Gedanke. In diesem Sinne, frohe, gesegnete Weihnachten allen unseren HörerInnen.
Wollen wir noch sagen, dass wir Pause machen? Das ist jetzt vor Weihnachten, 22. Dezember, erstmal die letzte Folge. Wir machen weiter.
Anfang Februar. 6 Wochen. Wir werden uns super vorbereiten. Es wird fantastisch weitergehen. Macht's gut.